HDW Off the Record, der Podcast aus dem HDW, aus dem Haus der Wirtschaft zu Brattelen. Heute zu Gast ist der David Bosshardt. Er ist Zukunftsforscher, Publizist und langjähriger Leiter vom Gottlieb Duttweiler Institut GDI. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit gesellschaftlichen Entwicklungen, wirtschaftlichen Trends und der Frage, wie sich unsere Systeme verändern. Und er ist vor allem auch regelmässiger Referent am Tag der Wirtschaft. David, herzlich willkommen. Grenzen ist heute das Thema. Der aktuelle Podcast, den wir im Moment gerade haben in der Reihe Off the Record, ist mit dem obersten Zöllner von der Region Nord. Da geht es auch um Grenzen. Vergleichbar oder reden wir heute über etwas ganz anderes?
Nein, ich glaube schon, dass generell natürlich das Thema Grenzen immer wichtiger wird. Wir haben in allen Bereichen das Thema Grenzen. Grenzen des Wachstums war in den 70er Jahren, kommt jetzt wieder zurück. Grenzen von der Produktivitätsfortschritt, Grenzen vom Wissen, Grenzen von der Machbarkeit. Menschen werden immer anspruchsvoller. Und gleichzeitig sehen wir, wer Grenzen nicht akzeptiert, in gleich welcher Art, der wird irgendwann Mauern bauen, sichtbare, unsichtbare, weil Menschen brauchen einen grossen Spielraum, aber sie brauchen auch Grenzen.
Das heisst, kann man es ein bisschen mit einem Bild vergleichen, wie gross das auch immer ist, am Schluss braucht es irgendeinen Rahmen.
Genau, es braucht einen Rahmen. Und Albert Einstein hat das ja sehr schön gesagt, es gibt zwei Sachen nur, die unendlich sind. Im Übertreiten sind natürlich auch Grenzen. Das Universum und die menschliche Dummheit. Und er hat bestätigt nachher noch angeschoben, beim Universum bin ich mir noch nicht so sicher. Das heisst, wenn wir sehr schnellen und vielfältigen Wandel haben, werden automatisch extrem und vor allem auch, sagen wir, die emotionale Aufheizung, die Aggressivität wird grösser. Also musst du viel mehr noch auch versuchen, klug Grenzen zu definieren.
Man hat das Gefühl, wenn man die aktuelle Debatte, gesellschaftliche Debatte ein bisschen verfolgt, oder, dass da eigentlich Grenzen, ich weiß nicht, bewusst oder allenfalls auch, ja doch, ich sage fast bewusst, verschwinden oder dass man gewisse Grenzen verschwinden lassen will. Täuscht der Eindruck oder dass man ein bisschen am Ausreizen ist?
Ich glaube, dass wir einfach heute durch da, also wir sehr stark natürlich kontinuierlich Fortschritt gehabt haben, also im Wohlstand, Fortschritt in der Gesundheit, Fortschritt in der Mobilität, jetzt KI, nochmal eine grosse weitere Fortschrittsnummer, sind wir uns nicht mehr gewöhnt, dass Menschen eigentlich im Kern extrem routinebedingt sind, extrem ritualtrieben sind. Selbst wenn du schaust, revolutionär, 90, 95, 99% von den alltäglichen Aktivitäten sind extrem stark ritualisiert, sind extrem stark kontrolliert und nur in den Ausnahmemoment überschreiten wir wirklich Grenzen.
Brauchen wir gerade in der jetzigen Zeit wieder mehr klare Grenzen?
Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist, dass wir komplett unterschätzt haben, dass in einer Welt, wo alles gleichzeitig eigentlich erlebbar ist, gleichzeitig kommunizierbar ist, austauschbar ist, dass durch die Interdependenzen und gegenseitigen Abhängigkeiten eben nicht, was die Liberalen vermutet haben, der Frieden wächst. Wir sind ja sehr eng miteinander verbandelt durch Handel etc. Handel macht frei, Handel bringt Wohlstand, Handel bringt Frieden. Sehen wir heute, das stimmt nicht. Also je mehr wir überall wieder versuchen, uns zurückziehen auf unsere Welt, desto mehr sind wir in diesen gegenseitigen Abhängigkeiten konfliktanfällig oder sogar kriegsanfällig.
Jetzt hat ja, wenn man so Grenzen sagt, oder, hat man also im ersten Moment immer das Gefühl, das ist etwas Negatives. Also man wird ja eingeschränkt, oder? Eben, man kann sich nicht unendlich bewegen, was das dann auch immer heisst. Oder? Aber wenn ich dir jetzt ein bisschen zulasse, hat das durchaus auch positive Aspekte. Oder der Mensch sucht es gleich auch. Oder braucht es auch?
Ja, selbstverständlich. Oder man darf nicht sehen, dass der Druck, sich müssen zu verändern, und der Druck, müssen auch mit der ganzen Entwicklung mitzugehen, ist nur für eine schmale Schicht wirklich möglich. Und mir ist kürzlich, oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, wir haben in den 60er und 70er Jahren immer gesagt, du musst dich selber verwirklichen. Und heute sagen wir, Selbstoptimierung. Also du musst gegen den Alterungsprozess kämpfen, du musst auch mit 90 noch schön aussehen und weiss der Teufel was. Und das bringt einen unglaublichen Druck, weil das bringt auch Wahnvorstellungen, man muss täglich fit sein und Fitness und Wellness. Die Überforderung wird immer grösser. In dem Zusammenhang, lustigerweise, habe ich von Günther Anders, das ist ein österreichischer deutschen Philosoph, habe ich ein wunderbares Zitat gefunden, wie die Menschen heute einfach komplett überfordert sind, wenn sie permanent in der Revolution sind. Da sagt er, keinem pflügenden Bauern ist es jemals eingefallen, dass er durch das Pflügen Zeit verliere oder dass er etwa deshalb Zeit verliere, weil er etwas Monotones tut, das er gestern genauso gemacht hat, wie er es morgen auch wieder machen wird. Oder deshalb, wenn er Feierabend macht, bringt er keinen neuen Gedanken oder keinen Erlebnisertrag nach Hause. Oder schließlich deshalb, weil er sich in den Stunden seiner Arbeit überhaupt nicht selbst verwirklicht hat. Da lachen die Hühner, nichts dergleichen verändert ihn und mit Recht nicht. Also das heisst, Menschen brauchen einen stabilen Grundrahmen, auch um kreativ zu sein und sich weiterzuentwickeln. Wenn du permanent nur in der Hast bist, Grenzen überschritten, dann wirst du auch grenzenlose dumm, um den Einstein nochmal weiter zu paraphrasieren.
Und etwas, wo ich dann Grenzen auch verschwinden, oder? Eine andere Art von Grenzen ist ja eigentlich zwischen Arbeiten und Freizeit oder der Wunsch auch, möglichst das, also ich sage es jetzt einmal, so flexibel wie möglich zu machen. Aber offensichtlich, wenn ich jetzt auch gerade ein Zitat zuhöre, ist das nicht immer unbedingt das Richtige oder das Wünschenswerte.
Ja, ich glaube, man hat überschätzt angefangen, hat es mit schon vor 20 Jahren das Thema Multitasking gekommen. Ist. Und gesagt, okay, mit den digitalen Geräten kannst du viel mehr eigentlich gleichzeitig machen. Und man merkt einfach, wenn man zu viele Sachen gleichzeitig macht, ist es nicht mehr seriös. Es ist besser sequenziell. Eine gewisse Zeit an etwas im Arbeiten und jemand, der überall alle seine Dinge offen hat oder seine Kommunikationskanäle,
dann leidet einfach etwas drunter. Ja.
Genau, dann lässt du dich ablenken und am Abend bist du ja dann gar nicht mehr sicher, was du eigentlich den ganzen Tag gemacht hast. Mhm. Weil häufig tust du dann nicht Schritt für Schritt deine Themen abarbeiten, sondern du verlierst dich im unendlichen Kommunikationsmeer und bist irgendwie einfach nicht mehr wirklich konzentriert.
Also heisst das, du bist die grenzenlosen Möglichkeiten, der Tag so zu gestalten, ist vielleicht irgendeine Art der Wunsch, aber eigentlich am Schluss gleich eine Illusion.
Ich glaube, es ist eine Illusion. Oder wir haben natürlich, vor allem auch mit der ganzen Live-Ticker-Breaking-News-Welt, haben wir wie 360-Grad Horizont. Aber wie willst du den Horizont noch erweitern, wenn du schon 360 Grad hast? Oder?
Wird schwierig, ja.
Dann bist du am Schluss nur noch verwirrt. Ja. Und die Anzahl der verwirrten Leute auf allen Führungsetagen nimmt zu, wenn du nicht Klarheit hast, was du wirklich willst, wenn du nicht Klarheit hast, was du wirklich erzielen willst, wie du führen willst. Ich glaube, so ganz simple Fragen, grundsätzliche Fragen, kommen in dieser Welt, wo alles miteinander vernetzt ist und du immer wieder musst Auswege suchen, oder? Wie jetzt die Schiff mit dem Öl, typisches Beispiel. Du kannst die alte Logistikwege vergessen. Du musst im Halbdunkel sein, du musst wahrscheinlich auch wieder mit illegalen Partnern zusammenarbeiten. Der Putin jubelt, oder? Natürlich, klar. Alle die nicht getrackten Schiffe, die es irgendwie noch gibt, die können irgendetwas machen, um zusätzlich Geld zu verdienen. Und das glaube ich, dass das für uns als Menschen auf Tour wieder zur Suche von Grenzen führen wird, die führbar sind.
Wir kommen jetzt gerade darauf, wer Grenzen setzt oder setzen kann oder setzen sollte. Oder? So gibt es ja die verschiedenen Aspekte. Gibt es Grenzen, wir haben jetzt über viele Arten von Grenzen auch schon geredet bis jetzt. Gibt es Grenzen, wo du sagst, und die denkt eigentlich gar niemand, die gibt es auch noch?
Ja, es gibt natürlich sehr viele Grenzen. Ich glaube, man muss einfach nochmal zurückgehen in eine Welt, wo wir müssen uns fragen, was können wir als Mensch überhaupt erreichen. Ich bin dort durch einen sehr grossen Fan von der langfristigen Anthropologie, wo man sieht, die menschliche Natur hat sich überhaupt nicht verändert in den letzten paar tausend Jahren. Also es geht um Abenteuer, es geht um Liebe, es geht um Macht und es geht um Intrigen. Und selbst KI verstärkt das nur noch. Also es bringt nicht Ruhe rein, sondern eigentlich viel mehr Unruhe. Und von dort her glaube ich, dass auch die Grenzen, die wir haben, in den Gemeinden, in den Nationalstaaten, in der Globalisierung, die werden weiterhin riesige Löcher haben. Aber der Wunsch, wieder Stabilität und Grenzen anzubringen, ist gross. Man, Trump hat ja am Anfang die Idee gehabt, ja, halt, wir tun einfach die Americas, unseren ganzen Raum, da gehört natürlich Grönland noch dazu, und auf einmal ist seine Hemisphäre nicht mehr klar. Jetzt fängt er wieder Krieg an. Und zwar auf eine Art, wo wahrscheinlich seine Fans sich nie vorgestellt hätten. Die haben klare Vorstellung von Grenzen. Wie gehst du mit all den ehemaligen Freunden, die du hast, die ganze lateinamerikanische Welt, Zentralamerika und so, Mexiko und Kanada, klare Vorstellung. Aber jetzt ist auf einmal wieder die grenzenlose Welt von Krieg und Konflikt und von Machtspielen. Und das ist gerade gefährlich. Und die Art von, auch die Art von physischen Grenzen nicht zu respektieren, ist sehr schwierig, wenn du eine Nation führst. Wenn du jetzt Google bist, oder Glencore, Commodities Trader, oder du bist BlackRock, das sind die schlauesten Nationalstaaten oder supranationale Gebilde, weil die können überall Teilkosten und Steuern optimieren oder vermeiden. Und die sind natürlich sehr, sehr schnell. Aber eine Nation
ist schwierig.
Ist natürlich schwierig, oder? Wenn du einen riesen Apparat hast und Wähler dahin hast und nicht einfach nur mit transaktional musst Geld verschieben oder Erdöl verschieben mit deinen Pipelines managen. Aber der andere Punkt, der sehr wichtig ist, also die menschliche Natur, Menschen brauchen einen moralischen Kompass. Ohne das geht es nicht. Und da sind wir wahrscheinlich mit dem Liberalismus nicht in der besten Form.
Kompass, Grenzen, was setzt die Grenzen? Ist es in einer Gesellschaft, ist es Natur, sind es eben moralische Werte oder staatliche Regeln? Oder man könnte auch sagen, wirtschaftliche Zwänge, es gibt ja verschiedene Arten.
Genau.
Oder ist es ein Zusammenspiel, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, also eben für die Menschennatur, glaube ich, wir brauchen Wandel, wir brauchen Druck. Die Frage ist, was ist die richtige Geschwindigkeit? Wenn wir zu langsam sind, werden wir träge. Aber wenn wir zu schnell sind, dann sind wir dort, wo wir heute sind. Menschen kommen einfach nicht mehr mit. Und da nützt die Intelligenz auch nichts. Also auch Elon Musk seine Intelligenz oder wem auch immer, das ist auch eine Einstein-Intelligenz. Die klugen Leute werden dann bescheidener in der Ansprüche. Aber sicherlich, der moralische Kompass ist extrem wichtig. Und du hast heute natürlich in der liberalen Welt, wo eigentlich die tollste Philosophie ist, Weltoffenheit, Spielraum schaffen, Toleranz, siehst du, dass du in der sehr langen Frist eigentlich nicht mehr in der Lage bist, immer mehr von deinen Grundwerten preiszugeben. Und du bist eigentlich, wenn du den Tocqueville nimmst, der der klügste Beobachter ist von der modernen Welt, der gesagt hat, bis wir die moderne Demokratie und eine liberale Grundwelt haben, ist es x Generationen gegangen. Und du hast alle Rahmenbedingungen, bei Marx heisst, die Stände verdampfen. Oder bei Tocqueville heisst, alles da, wo zum Beispiel die Aristokratie noch zwischen dem König und dem Volk vermittelt hat, Noblesse oblige. Wenn du oben bist und eine Führungsrolle hast, dann hast du eine moralische Verpflichtung, auch dich entsprechend zu verhalten. Aber wenn wir heute schauen, unsere super adelplutokratische Elite, die von Epsteins und von irgendwelchen extrem reichen Leuten wie der Musk mitregiert werden. Wie sind das noch Vorbild? Von oben nach unten oder der Trump? Für wer ist der ein Vorbild? Also der Vorbildcharakter schleift sich ab und man hat am Schluss immer mehr Hemmschwellen, die verschwinden. Also dann werden die wertvolle Werte, eben, man ist mässig, man ist vernünftig, werden immer mehr, wie bei den kleinen Kindern, ja, wie ist ein Schöckli, ja, kannst du es ja haben. Oder? Und alle diese Auflösungen von vernünftigen Regelungen, sei es von Familienpolitik, ja, nein, eigentlich ist das auch noch möglich. Eigentlich bist du als Opfer eigentlich auch entschuldigt. Und man kommt dann in eine Kurve, die letztendlich der Sozialstaat auch immer mächtiger macht.
Das heisst, dass auch die moralischen Werte haben sich, die verschieben sich, oder wie ist das?
Die verschieben, du wirst einfach grosszügiger. Der Grundansatz des Liberalen ist, dass Toleranz zu Grosszügigkeit und Grosszügigkeit zum bloßen Dulden wird. Und das siehst du bei den Liberalen, die ja gespalten sind, zu den Neoliberalen, wo mehr nur noch sagen, der Markt, du kannst mit der Kette, sage ich, kommen, oder wie die Leute wie der Peter Thiel, wo eigentlich sehr eine autoritäre Form wollen, wo nur noch top-down einfach sagen, der Markt spielt, die Stärkeren setzen sich durch, die grossen Technologiefirmen, die grossen Finanzverwalter setzen sich durch, und das ist die neue Weltordnung. Und die Linksliberalen, dann hast du Demokraten, dann bist du wieder viel mehr im Gegenteil, dann bist du noch viel mehr wieder in der ja, man könnte nur noch, jeder ist eine beschädigte Minderheit, wir müssen jedem noch eine bessere Schulnote geben, wir müssen ihm mehr Freiheit geben, damit er sich selber kann verwirklichen kann und der Staat zahlt es noch. Das sind beide Polaritäten.
Und die werden einfach immer extremer, oder wie?
Ich sehe es im Moment einfach nicht, wie du das stoppen willst. Darum haben wir ja einen linken Populismus und einen rechten Populismus. Aber das funktioniert nicht. Und die Mitte wird ängstlich, schwiegt und duldet und wartet einfach.
Vielleicht auch wegen diesen moralischen Werten. Also, oder kann das nicht auch sein, oder dass das immer schon so war? Ich sage es ein bisschen so. Wir haben ja, ich sage es mal, wir in der Schweiz oder in Europa haben ja wahrscheinlich andere moralische Werte, obwohl der Mensch am Schluss eigentlich die gleichen sollte haben, wie vielleicht jetzt noch jemand anders auf der Welt, oder? Also, das ist mal meine erste These oder Frage an dich, oder? Ist das so? Oder gibt es tatsächlich moralische Werte, wo man kann sagen, das spielt gar keine Rolle, wo du aufgewachsen bist und wo du daheim bist? Und das Zweite ist noch, ist das nicht schon immer, falls es so ist, ist das nicht schon immer so gesehen, aber heute auch mit der Globalisierung und allem wird das einfach noch viel augenscheinlicher.
Ja, natürlich. Also, man darf nicht unterschätzen, dass eigentlich die Stärke immer war, was lokal gewachsen ist. Und du hast ja gesehen, in Europa, gerade auch mit der Entwicklung von der EU, hat es auch sehr viele Kleinheiten gegeben, die wieder eine eigene Region bilden wollen. Aber man gesehen, wie zum Beispiel in Ex-Jugoslawien, bist einfach auch unter Umständen zu klein. Oder wie Kosovo, Albanien. Du brauchst eine gewisse Grösse, 5 Millionen, 7 Millionen, damit du kannst kluge Infrastrukturen bauen, damit du kannst Wirtschaft aufbauen, Bildungssystem, Gesundheitssystem. Und wenn du zu klein bist, schaffst du das nicht. Aber heute sehen wir es eigentlich, der globale Trend ist wieder mehr, noch grösser zu werden, grössere Einheiten, einfach Volumenpolitik per se. Und das, ohne dass du auf die lokalen Gegebenheiten Rücksicht nimmst, bringt einfach natürlich noch mehr Konfliktpotenzial. Das siehst du an den Sprachen an, das siehst du an den Kulturen an, dass die Diskussionen mit dem Kopf durch, im Kanton Zürich jetzt, gibt Parteien, die sagen, ja, das spielt ja keine Rolle, und dann, ja, auf keinen Fall. So Sachen werden Sprengstoff sein in den nächsten Jahren.
Können wir schnell wegen der moralischen Werte und der Grenzen, also wenn ich jetzt schnell einen Podcast drücke, erinnere von Roger Zaug, vom Zöllner, wo er gesagt hat, etwas hat sich in den letzten 40 Jahren, auf meine Frage, was hat sich eigentlich am meisten verändert in den letzten 40 Jahren, oder? Da hat er gesagt, Gewaltbereitschaft. Und Gewaltbereitschaft ist auch eine Art von Grenze, die man ja dann eigentlich überschreitet, oder? Dass das er sagt, das ist das, was zugelassen, das passt auch ein bisschen in das, was du jetzt auch gesagt hast, oder? Die Wahrnehmung.
Ja, aber das ist da, wo man am meisten darüber schweigt. Ich glaube, dass Gewaltbereitschaft durch das Niedersenken von der Hemmschwelle, durch auch klar immer die Meinung, ja, man muss nochmal eine Chance geben, es ist ein Opfer, dass man dort einfach noch nicht die richtigen Mittel gefunden hat. Weil ist klar, wenn jemand natürlich eine Gewalttat begeht und man sagt, man nimmt zuerst einmal Rücksicht und schaut auf den ganzen Kontext, dann wird das nicht als eine Bestrafung angeschaut, sondern als einen Freipass, das nächste Mal wieder zuzuschlagen. Mhm. Und ich glaube, dort müssen wir einfach vorsichtiger sein und Grundstrukturen auch vom Anstand ohne, und das Schwierige, ohne Offenheit, Weltoffenheit, Liberalismus können in den Griff überzukommen. Darum mit der langen Frist besteht natürlich Gefahr. Oder wenn man jetzt sagt, was auch gefährlich ist, der Tocqueville, das geht einfach immer mehr weiter. Am Schluss gehst du wieder in autoritäre Systeme und machst es so wie der Trump. Der Trump hat viele gute Ideen. Also mit der Energie ist wichtig, Migration in den Griff bekommen ist wichtig, ganze Wohlfahrtsstaat in den Griff bekommen. Aber wenn du mit der Brechstange vor sich gehst, dann schürst du nur noch mehr Gewalt. Das ist nicht die Lösung.
Aber da, der Weg, der richtige Weg zu finden, ist schon schwierig, oder?
Der richtige Weg zu finden, dürfte sehr schwierig sein. Ist klar, vor allem auch, wenn das Wirtschaftswachstum nicht mehr da ist. Oder man darf nicht vergessen, wir haben bis jetzt eigentlich die Menschen, die 90er Jahre bis, sagen wir, heute erlebt haben, du hast nur Hochkonjunktur gehabt, du hast nur Frieden gehabt, du hast nur Freiheit gehabt, du hast eigentlich alles bekommen. Und der Wohlstand und die Sicherheit im Wohlstand sein, hat dich nicht mehr sensibilisiert, dass es Konflikt gibt, dass Sicherheitspolitik wichtig ist. Und dort, glaube ich, ist der grösste Sprengstoff. Wenn du Europa anschaust, in die Länder wie Spanien, ja, glaubst du doch nicht im Ernst, dass ein junger Spanier irgendwo in die Ukraine oder irgendwo in Estland in den Krieg würde ziehen für irgendwelche Leute, die weit weg sind von ihm. Also du siehst, der Egoismus der Nationen kommt wieder sehr viel stärker führen. Also der Rückzug wieder auf führbare Einheiten, wo komplett Unterschied ticken, das wird sicher mehr zunehmen.
Aber das war eigentlich schon immer so gewesen, oder? Dass ja die Nation nachgesehen ist und dann ist der Wunsch gewesen, auch in Europa ein Gebilde zu machen, das eben grösser ist und so weiter. Aber eigentlich hat man an der Realität vorbei. Also ich sag's ja, oder an der Realität, das, einfach an der, doch an der Realität ein bisschen vorbei, eigentlich am Schluss
das auch. Das glaube ich auch. Wir sind die Schaumschläger gewesen, Träumer gewesen. Wenn du die Geschichte von Europa anschaust, das ist ja nur ein Gemetzel, ein Krieg am anderen, one damn thing after the other one. Und ich glaube, heute geht es schon darum, wieder zu erkennen, dass Sicherheitspolitik unglaublich wichtig ist. Aber mit der digitalen Welt musst du dich klug vernetzen. Aber dann musst du zwischen Freund, Feind, Gegner, Wettbewerber, musst irgendwie noch unterscheiden können. Aber du hast eben viele Nationen und viele auch Geschäftspartner, die zugleich alles miteinander sind. Ja. Und das macht Führung fast unmöglich. Du wirst zum totalen Opportunist.
Schauen wir uns auch Grenzen und gesellschaftliche Systeme an. Wir sind auf die gesellschaftlichen Systeme schon ein bisschen eingegangen. Ich sage jetzt mal Sozialstaat, Markt oder liberale Demokratie. Oder? Die beruhen ja auf bestimmten Regeln und Grenzen. Wir haben es schon thematisiert. Was passiert jetzt mit diesen Systemen, wenn sie immer weiter optimiert werden oder am Schluss sogar ausgedehnt werden?
Also da kannst du Hemingway zitieren. Und er gefragt worden ist, irgendwo, das hat er in einem Buch dann beschrieben, wie bist du pleite gegangen? Dann sagt er, gradually and then suddenly. Also du probierst da, wo schon eigentlich nicht mehr möglich ist, probierst noch weiter zu ziehen. Ich meine, den Sozialstaat können wir nicht. Irgendwann gibt es einen grösseren Klapp. Weil Verzicht kannst du eigentlich fast nicht kommunizieren. Wenn du siehst, wie harzig bei uns alle Budgetdiskussionen sind.
Und die Wünsche werden ja auch nicht kleiner, oder? Also der Ruf nach dem Staat wird auch nicht kleiner.
Genau. Von der also, Seite. Das führt natürlich zu der grössten Fusion. Das habe ich auch schon mal im Business-Dings rausgegeben von der Aktivität. Staat und Wirtschaft fusionieren. Also die grossen Sicherheits- und Banken, Finanzdienstleister und die grossen Technologiekonzerne, nehmen heute Palantir, das sind staatskapitalistische Nationalstaaten, die einfach versuchen, sich mit ihren Möglichkeiten überall dort zusetzen, wo sie einem Staat helfen können. Aber sie müssen auch überlegen, ist jetzt das zugleich, wenn jetzt Amerika meine Homebase ist, was kann ich den Chinesen, auch mit den Chips ist es gleich, was kann ich mit denen im freien Handel noch gescheiterweise machen?
Das heisst, man kann so ein System stark optimieren oder überdehnen und dann verliert es Stabilität.
Gut, die Frage ist, braucht es einen grossen Klapp oder nicht? Historisch gesehen ist es mehr der Zufall. Ich glaube, es könnte so rauskommen wie das Ende der Sowjetunion. Oder dass du einfach merkst, es gibt ein schönes Buch von Jochai, wie hat er geheißen, wo geschrieben hat, «Everything was forever until it was no more». Also man hat das Gefühl gehabt, in den 80er Jahren, die Sowjetunion ist so krank und so marot. Aber man hat sich nicht vorstellen können, dass es zu Ende geht. Dann hat man einfach weitergewurstelt. Und auf einmal ist es fertig. Und als es fertig war, war zugleich niemand überrascht gewesen. Aber jeder so, ja, und jetzt?
Und was ist, wenn man das so anschaut, besser? Also der grosse Klapp, also die Revolution, oder ich sage jetzt, oder einfach wirklich der Klapp, oder? Oder so schrittweise vorwärts geht,
bis es gut, das, so ist, das ist die Frage, wie lange geht es noch? Wenn du schaust, Zivilisationen haben können wenige Jahrzehnte dauern, aber sie haben auch können, wie das Römische Reich.
Recht und lange.
Die römische Demokratie, ja, lange, ja. Reich, die haben können über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich noch ein Dahinsiefen haben. Und das ist meine Frage höchstens. Also ich glaube einfach nicht, dass die Vorstellung, dass wir, was der Musk sich vorstellt, mit KI ins neue Paradies kommen. Ich finde, das ist physikalisch, biologisch, ökonomisch heillos naiv.
Aber heisst das, wir leben ja im Jetzt, oder? Wir Menschen, also so genau. Wie wir jetzt und du und ich, oder? Und wir wachsen irgendwie auf, wir haben unser Leben, oder? Und die Vorstellungskraft, wie das früher noch vor ein paar Jahrhunderten Jahren, ich komme jetzt wegen dem Römischen Reich drauf oder andere Zivilisationen nur ein paar Jahrzehnte, das heisst, oder, man hat den Wunsch, dass es immer so bleibt, aber eigentlich vergisst man total, oder? Eigentlich, wenn man nur 2000 oder 3000 Jahre zurückgeht, oder? Wie viel Wechsel und wie viele verschiedene Arten von Zivilisation, dass man hier hat, oder? Natürlich. Und das andere gar nicht möglich ist. Und das müsste man eigentlich einmal wieder sagen. Die Ruhe ist zwar der Wunsch, oder? Ins Paradies, hast du gerade gesagt, aber eigentlich irgendwie ein bisschen schwierig, oder?
Es ist schwierig, aber ich glaube schon, dass Menschen eine gewisse Restvernunft haben. Und wenn es jetzt heute etwas gibt, wo du unbedingt machen sollst, lern deine eigene Geschichte kennen, lern auch von der Schweizer Geschichte, lern von der Geschichte von Europa. Kannst von mir aus auch gerne weiter globaler denken, aber dann siehst du, wir haben eine abartige Friedens- und Freiheitsphase gehabt, die historisch gesehen eine absolute Ausnahme ist. Ja. Und darum einfach den jungen Menschen zu sagen, das ist sehr anspruchsvoll, wo jetzt, ist ja toll, wo im Frieden, in der Freiheit gelebt, wahrscheinlich wäre es gescheit, man überlegt sich, wie können wir den Krieg verhindern.
In liberalen Gesellschaften, spannen wir den Bogen ein bisschen weiter, ist ja eigentlich der Bürger wieder als souverän, auch bei uns, oder? Wird der Bürger als souverän bezeichnet. Gleichzeitig, hast du auch schon ein paar Mal gesagt, haben wir Markt, wir haben Plattformen, wir haben andere Systeme, oder, die darauf hineinwirken. Wie ist das auch, wo eine enorme Macht ausüben? Wie ist das eigentlich? Ist tatsächlich immer noch der Bürger heute souverän? Oder wer ist der souverän heute? Oder muss man es auch anschauen, wo man sich allenfalls bewegt?
Ja, das ist sehr wichtig und sehr grundsätzliche Frage. Man hat die Souveränitätsdiskussion völlig inflationär heute. Jedes bisschen bist du noch souverän und so. Klassisch ist es klar. Ein Staat, ein Nationalstaat muss schauen, dass er souverän ist. Und souverän heisst, ich kann innenpolitisch und außenpolitisch habe ich Gewähr, dass ich Sicherheit und Ordnung im Land kann herstellen. Also souverän.
Also selber entscheiden und selber das im Griff haben.
Souverän, also der Karl Schmitt, der berühmteste Rechtsjurist, dunkle Vergangenheit, aber einer, der die Linken am liebsten zitiert, immer schön gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Wer kann über den Ausnahmezustand im Land und wer, gehen wir in den Krieg oder nicht, entscheiden? Im Friedensfall ist selbstverständlich der Bürger und Bürgerin der Souverän. Das ist der Idealfall. Aber heute, wenn wir schauen, wer ist noch souverän? Der Trump hat das Gefühl, ich bin der einzige Souverän. Xi Jinping ist wahrscheinlich der zweitmächtigste Mensch auf dieser Welt. Der Putin, der ist auch souverän. Aber wenn man schaut, die geballte Macht der Staatssouveränität, die die verkörpert, was machen die da damit?
Wer ist bei uns noch souverän? Sind wir es noch als Schweiz?
Ich glaube, Michael, du und ich, wir können mit einem gewissen Stolz sagen, auch uns manchmal verdammt mühsam ist mit unseren Abstimmungen und mit all denen. Wir sind doch in einem gewissen Sinn noch, können wir auch Unsinn, wie eben einen 13. AHV-Lohn, Monatslohn, wir können auch Unsinn selber entscheiden und sind nachher verantwortlich. Ja, du hast es ja so wollen. Und darum ist das eigentlich immer noch grossartig in der heutigen Zeit. Man müsste ja viel mehr die wichtigen Fragen mehr behandeln, wie der Nebenschauplatz. Aber eben.
Aber wenn du es so sagst, dann müssen wir sagen, dann müssen wir ja unglaublich und noch viel mehr, oder, auf das schauen und achten, was wir da bei uns haben, oder? Wenn darum wir da so alles so ein bisschen in dieser
Bewegung. Ich bin deiner Meinung, Michael. Ich bin deiner Meinung, ja klar.
Hast du Angst davor, dass sich das ändern könnte?
Nein,
also Angst ist das falsche Wort, du bist Philosoph, aber ich meine.
Ja, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Dodo Markwart hat immer gesagt, ein wunderbarer Philosoph, wo ich auch einen meiner Lehrer bezeichne, der Mensch ist ein Taugenichts. Er vertaugt für nichts Spezifisches. Ein Tier passt sich an. Und der Mensch ist ein Spezialist geworden, im sich nicht anpassen. Und die Frage ist jetzt, wie kannst du Freiheit bewahren, aber dich der Realitäten, wie wir sind, der Walter Russell Mead, einer der gescheitsten Historiker, hat gesagt, wir stehen in einer Vorkriegszeit. Und wenn du den Menschen sagst, du musst dich vorbereiten, dass du musst irgendetwas verteidigen, dann bist du anders aufgestellt, weder wenn du einfach wartest und denkst, der Wohlstand fällt weiterhin einfach vom Himmel und der Staat macht ein bisschen Umverteilung. Das ist nicht wahnsinnig gescheit.
Und da haben wir ja also in der Schweiz in den nächsten Jahren ein paar auch Abstimmungen, ein paar Themen vor uns, wo immer wieder das genau das um das Thema dann geht, oder? Um die Inhalte werden wir dann auch noch darauf zurückkommen und dann
das wird spannend,
sicher auch noch thematisieren zusammen, oder? Aber ja, das ist so, oder?
Also, es ist so. Aber nochmal, ich bin nicht ängstlich. Angst ist nie ein guter Ratgeber, aber man muss wissen, was ist realistischerweise vom Mensch zu erwarten. Und du solltest Erwartungen haben, aber Glück ist die Differenz von der Erwartung und der Realität. Mhm. Und wenn du etwas Realistisches erwartest, dann bist du auch mehr in der Lage, auch zufrieden zu sein und siehst, was kannst du weiter verbessern. Hingegen, wenn du jetzt, wie alle die extrem neoliberalen Futuristen, wie ein Musk oder wer auch immer, oder wie die Linksliberalen oder die Linken, die Linken gehen immer vom Schlechten aus und es muss alles viel besser werden. Ich bin dort eher anthropologisch, leicht konservativ und frage mich, was haben wir schon erreicht? Und was müssen wir auf jeden Fall bewahren, weil es für unsere Glücksbasis und Freiheitsbasis entscheidend ist. Und dann ist automatisch vernünftiger, wieder der unglaubliche Ansprüche definiert, jedem ist ein Opfer und jedem muss geholfen werden und weiss der Teufel was, in die Extreme, in die Umverteilung. Oder der andere, der irgendwie will das Alter abschaffen, die Reichen noch reicher machen der reine abstrakte Markt ist ja nichts anderes, weder letztendlich setzt sich der Stärkere durch. Wie wir es heute sehen. Und das kann es ja nicht sein.
Wenn du jetzt vorher schaust, in ein paar Jahrzehnten aus Grenzen, besonders wichtige auch Grenzen, was setzt die oder was spielt da Technologie beispielsweise drin? Du hast KI jetzt auch schon ein paar Mal gesagt.
Ja, ich glaube, KI wird eine enorm wichtige Rolle spielen, aber auch da, wenn man genau anschaut, wir sind natürlich in einer typischen Hype-Phasen rein. Und der Unterschied, sagen wir, zum Platz von der Dotcom-Blase im Jahr 99-2000 ist heute schon die starken Geschäftsmodelle, die wir heute haben, die wir damals noch nicht hatten, die sind dermassen auch kapitalstark und investieren dermassen viel Geld, dass es wahrscheinlich schon mal noch vernünftig aber reduziert wird. Aber du kannst davon ausgehen, es kommt schon viel, was umgesetzt wird.
Mhm. Und die gesellschaftliche Stabilität so generell in Zukunft geschaut?
Wir werden mit sehr viel Instabilität leben. Das Wichtigste ist, dass man den Frieden kann bewahren kann. Und dort rate ich jedem mal an Dürrematz seine Rede, die er am GDI gehalten hat, zur Preisrede vom Havel, wo er unglaubliche Sachen sagt. Und sagt, eben, der Krieg kommt aus einem nicht verarbeiteten Frieden raus. Also wir gehen nicht gut mit dem Frieden um und der Krieg ist integriert im Frieden. Und wenn wir zu wenig aufpassen, dann kommt der Krieg aus dem Frieden raus wieder. Und solches Fruchtzeug. Es ist nicht zynisch, aber es sagt mit aller Klarheit, damals schon, muss man sich vorstellen, das war nach dem Mauerfall. Mhm. Also wir haben sehr vieles einfach noch nicht bewältigt in der Geschichte. Wie Putin oder Ex-Jugoslawien, der weiss nie, wenn wieder neue Allianzen und wieder etwas rausklopft, wie können wir verhindern, dass es wirklich grosse Kriege wieder gibt.
Aber das ist ja gemeint, das haben wir schon thematisiert zusammen im Podcast, das heisst einfach das Lehren aus der Geschichte, oder? Und einfach immer mal wieder zurückschauen, das ist ja etwas, was du sagst, eigentlich muss man nur zurückschauen und daraus lesen natürlich und nach vorne interpretieren dann auch, oder? Das wird einfach zu wenig gemacht oder gar
viel
nicht
zu wenig. Also Geschichte als Lehrmeister, glaube ich, ist viel wichtiger heute, weder noch vor 20, 30 Jahren. Also ich sage dem immer die ganze Bindestrich-Geschichte. Also die Wirtschaftsgeschichte finde ich super, wenn man die gut kennt. Dann natürlich auch die ganze Sozialgeschichte mit den Revolutionen. Aber die politische Geschichte zeigt eben schon auf, dass im Endeffekt, wenn Krisen da sind, langt relativ wenig und dann kommt die ganze Vergangenheit wieder führen.
David, herzlichen Dank fürs Kommen.
Gern geschehen, danke.
Bis zum nächsten Mal. Stoff geht nicht aus.
Merci. Nein! Thank you.